Hallo und herzlich willkommen zum Ruhrpott. Von der Tölskin auf der Tschöckskin.
Es grüßen euch Jakob und Dirk. Hallo Jakob.
Ja, hallo Dirk.
Alles neu macht die Bundesliga.
Oh ja, erzählt.
Haha, du fängst an.
Ja, wir hatten ein tolles Spiel gegen Leverkusen, fand ich wirklich beeindruckend. Und
auf den VAR?
Genau. Und der hat ja wieder entschieden in der letzten Minute halt, dass Gladbach halt noch gegen Gladbach einen Elfmeter gepfiffen wurde und wie heißt es mal, nicht Vizekusen, sondern Last Minute Leverkusen, ja, hat dann wieder mal in der letzten Minute. Aber darauf kann man aufbauen.
Aber ist schon interessant, dass gerade Leverkusen wirklich bis zur allerletzten Sekunde immer noch eine Option offen hat. Ne? Und dann aber auch mit Glück, muss man ja sagen. Ich glaube, so wie ich das verstanden habe, hat der VAR eingegriffen, obwohl der Schiedsrichter es gar nicht gefordert hat. Ich war immer der Auffassung, so ohne weiteres kann der VAR gar nicht eingreifen, wenn der Schiedsrichter ihn nicht anfordert. Da kommt ja keiner mehr durch.
Nein,
und ich kann das mittlerweile irgendwo verstehen, dass einer sagt, oder dass viele sagen, schafft diesen blöden VAR ab, wobei wir alle gewollt haben, dass er kommt.
Ja.
Nur ich verstehe nicht, das sind doch Experten, sind da doch. Warum in entscheidenden Momenten greifen die gar nicht ein, wo es offensichtlich ist? Das haben wir ja schon ein paar Mal erlebt. Bestimmt jeder Verein hat das irgendwo erlebt. Man kann ja sagen, das Gesetz der großen Zahlen, irgendwann ist es ausgeglichen. Aber dann kommt er auf einmal, macht sich selbstständig, meldet sich, obwohl er sich gar nicht zu Wort melden darf, weil der Schiedsrichter ihn gar nicht angefordert hat.
Ja.
Das ist schon sehr kurios, weil so richtig durchkommt man da nicht, ne?
Nein, absolut nicht. Und ich fand ein Statement von, wie heißt er jetzt? Also von einem Gladbacher Spieler, der hatte jetzt gesagt in einem Interview, er wird seinen Teamkameraden immer sagen, wenn du hinfällst, wälz dich, lass noch zwei Leute auf den Platz kommen, dann wird das überprüft und wenn du so leidest, ist 90% bekommst du den Freistoß einen Elfmeter zugesprochen mittlerweile. Dann wird es über VAR überprüft, ne? Und dann.
Naja, die Fußballspieler können ja alle heulen. Das wissen wir ja, sehr rührend sogar. Ich meine, man kann das ja vielleicht auch üben, dass man das eventuell bei einer Schwalbe irgendwie schafft, dass nur ein paar Tränchen rauskommen.
Genau.
Dann ist die Schwalbe dann auch keine Schwalbe mehr, sondern.
Das Kramer war das.
Das ist genau.
Der Weltmeister.
Ja, ja. Aber trotzdem schön, dass die Bundesliga wieder angefangen hat.
Was mich gefreut hat, wo wir gerade bei Chris Kramer sind, dessen Namen ich gerade vergessen hatte, war, dass der ja jetzt einen Auflösungsvertrag von Gladbach bekommen hat. Möchtest du auch noch was von ihm?
Nein, danke. Ich
bin hier. Tollen Bionade, Zitronenlimonade. Der Chris Kramer, der hat einen Auflösungsvertrag mit Gladbach ausgehandelt, beziehungsweise Gladbach sagte so, du wirst wenig Spielzeit, aber du bist auch ein verdienter Spieler und so weiter. Dann hat er sich halt vor die, hast du das gesehen, vor die Kamera
sehr
gestellt.
Sehr emotional.
Hat auch wie geweint, süß, ne?
Ja, wirklich, toll, ne?
Ich bin jeden Tag gerne hier hingefahren zum Training und die tollen Kollegen, mit denen ich so über so viele Jahre spielen durfte. Und das war wirklich, ja, das war authentisch und ehrlich.
Das war richtig ehrlich. Und ich meine, wir haben ihn ja gehört während der Europameisterschaft. Der war gut.
Der ist
gut. Der war richtig gut.
Ja,
ja, der ist auch sehr eloquent.
Ja.
Zumindest in der Analyse der Fußballsprache kam das sehr, sehr gut rüber. Ganz nah, glaube ich, auch am Fan, dass das jeder auch verstehen konnte. Und dann kommt dann noch so ein emotionaler Abschied. Ja, genau, auch Mensch. Also da kommen ja schon so bald selbst die Tränen. Ne?
Ja, ich habe auch welche verdrückt tatsächlich. Als er sagte so, ich habe jetzt hier 11 Jahre gespielt, das ist meine Heimat und mein Zuhause. Ja. Das hörst du ja von den ganzen Spielern eigentlich nicht mehr. Ne? Da kommt ja eher so, ja, ist mir egal, da verdiene ich mehr Geld. Und
ich glaube sogar, dass die Vereine immer mehr diese Spieler verlieren, die sich mit ihrem Verein identifizieren. Wir haben das ja auch in Dortmund jetzt erlebt und ich kenne natürlich nicht die Hintergründe genau, aber ich bin da nicht so ganz glücklich drüber, wie man mit diesen Spielern verfahren ist. Vielleicht sehen wir immer nur die, kann ja sein, dass durch die Presse und Medien uns etwas anders suggeriert wird, aber zum Beispiel Reus und Hummels, das sind zwei Spieler, die für den Verein gestanden haben. Reus, sein Vertrag ist ja nicht verlängert worden. Der verdient jetzt weitaus weniger, ist jetzt in Amerika.
In Amerika,
hat auch sofort ein gutes Spiel gemacht. Schön wiederum, dass der Verein ihm Glück gewünscht hat, also in der Presse dort Glück gewünscht hat. Also ganz toll, auch eine tolle Geschichte. Aber wenn ich sehe, welche Spieler da nach Borussia Dortmund oder zu Borussia Dortmund gekommen sind, ich kann da jetzt keinen sehen, dem, wo ich sagen kann, der würde sich mit dem Verein wirklich identifizieren. Möglicherweise Schlotterbeck, der kommt auch so, der kommt ja, glaube ich, aus dem Pott, glaube ich. Ich weiß es gar nicht genau, woher der genau kommt. Sein Bruder spielt ja, glaube ich, in Bochum. Und da hat man das Gefühl, es ist so ein Ruhrpott-Mensch, ist das auch, der ist so ein harter Arbeiter, der passt zu Dortmund. Aber wenn ich jetzt die anderen Spieler da mal sehe, ich kann keinen, kaum einen erkennen. Mir fällt da spontan jetzt keiner mehr ein, wo ich sagen kann, ja, das ist ein Spieler, den brauchst du. Wie Kimmich zum Beispiel in Bayern, ne? Oder Müller in Bayern. Die haben es ja immer verstanden, ein, zwei, drei Spieler wirklich, oder Neuer auch, der ja zwar aus dem Pott kommt, aber so in ihre Identifikation einzubauen, dass die für den Verein stehen, auch mit dem Slogan, auch mit all dem, was sie da machen und auch extrem loyal sind. Und diese Spieler verlierst du bei den großen Vereinen. Ich glaube, dass sie noch bei den kleineren Vereinen noch vorhanden sind. Aber in den großen Vereinen, wo es nur noch um zig Millionen geht, ist das nicht mehr vorhanden. Also jetzt jedenfalls, ich bedauere das sehr, wenn ich jetzt das letzte Spiel, ich sehe ja immer noch Ausschnitte von Borussia Dortmund, ich bin ja ein absoluter Fan, klar, von Geburt an. Und jetzt gucke ich auf den Platz und ich denke, huch, wer ist das? Ja. Ach nee, den kenne ich gar nicht.
Ja.
Oh, oh ja, den, ach nee, das Gesicht kann ich mir nie merken. Ach, wo kommt der her? Ach ja, Stuttgart, ja, schön, toll. Ich kenne die Gesichter nicht. Da sind so viele Spiele ausgetauscht worden, möglicherweise zu Recht, um eine gute Mannschaft zu haben. Aber ich kenne kaum noch einen Spieler, mit dem, wo man sagen kann, ja klar, das ist so, der ist mit uns groß geworden. Ne? So, Schmelzer zum Beispiel, Hammer, ne? Der lebt für den Verein. Und der
du einzige, in Köln oder so, ne?
Ja, ja.
Da findest du ja einige. Richtig. Aber gerade Dortmund, also ich weiß noch, dass der Reus damals ja die Chance ergriffen hat, von Gladbach nach Dortmund oder zu Dortmund zu wechseln, aus dem einfachen Grund, weil er gesagt hat, ich habe da schon in der Jugend gespielt. Damals war ich zu klein, bin ausgemustert worden, habe meinen Weg gemacht. Und sobald Dortmund anklopft, verlasse ich jeden Verein. Also er hat ja auch eine super Leistung gebracht in Gladbach. Genau. Die sind ja mit ihm dann auch plötzlich hat Gladbach europäisch gespielt. Und das war auch ein Verdienst von Reus damals, ne? Mit Dante und so weiter.
Ich bin davon überzeugt, auch er hätte noch ein gutes Jahr in Dortmund spielen können.
Ja, denke ich
auch. Und dass man ihm vielleicht dann eine andere Position oder noch etwas anderes hätte anbieten können, dass er dem Verein verbunden bleibt. Und das brauchst du. Du musst solche Menschen haben, sonst verlierst du den Bezug zu den Fans. Und das ist wirklich schade, ist das.
Was du bei Gladbach jetzt auch siehst, wenn du so Hintergründe über Chris Kramer oder so oder Stindl hörst, wie viele von denen sich auch privat jetzt noch treffen, gemeinsam Geburtstag feiern und so, wo du merkst, das ist so ein, ja, so ein Stamm halt, ne? Und wenn die auch zusammenhalten oder so und dann sich auch gegenseitig, ne, in den Hintern treten können, ist das ja auch, dann bringen die ja auch ganz anderes auf den Platz halt, ne?
Ja.
Als wenn die so zugekauft sind.
Genau. Apropos Sport. Machst du Sport?
Ja.
Ab und zu mal? Ja.
Relativ viel mittlerweile, ja.
Wie kleidest du dich im Sport?
Also ich habe meistens so ein Netzshirt an.
Ja, so mit... Keine Bilder. Okay, das war gut.
Und Tanktop, Netz... Nein, Quatsch.
Hast du schon mal reingeguckt, was da drin steht, was da... Aus welchem Stoff das ist?
Essbar? Nein.
Nein, also ich stelle mir jetzt werde
nein,
ich mir
keine
die,
Bilder, also
jetzt werde ich mir ich die ja ganze noch, Zeit vorstellen, wie
kann ja noch bessere du im Bilder,
Netzshirt, Netz-T-Shirt, ich hoffe, deine Hose ist wenigstens blickdicht, hier durch die Stadt
läufst.
Nein, die Frage geht dahin, die Frage ist, welche Kleidung du trägst
beim Sport.
Genau, das ist eine ganz ernsthafte Frage.
Ja, ich habe eine dreiviertellange, also jetzt im Sommer halt so eine dreiviertellange Adidas Sporthose, blickdicht natürlich.
Da bin ich schon ganz froh rüber.
Und habe dann irgendwelche ausrangierten, meistens schwarzen T-Shirts oder so. Die.
Und da kommt das nächste Stichwort, Adidas. Und zwar, das fand ich eine sehr interessante Story und deswegen habe ich gedacht, das muss man einfach mal vorstellen, das wusste ich einfach nicht. Was hat Adidas mit unseren Weltmeeren zu tun? Ich dachte, nix. Also, ich bin nicht derjenige, der über Wasser läuft. Und ich
glaube, dass die Buckelwale drei Streifen haben.
Ja. Das hätte Adidas ganz gerne. Jetzt machen wir mal ein bisschen Werbung, aber eigentlich auch wieder nicht. Ich löse das auf. Und zwar, ich kriege ab und zu mal von Campact. Du kennst Campact, das ist diese Seite.
Abonniert und, ja.
Genau, ich auch. Und dann bekommst du ja Nachrichten. Es geht um Ungerechtigkeiten, es geht um Umweltschutz, es geht gegen auch AfD, ja, aber es geht auch gegen große Firmen, die vielleicht nicht alles so gut machen, die irgendwo in Bangladesch schlechte Leistungen oder nicht schlechte Leistungen, also schlechte Arbeitsverhältnisse schaffen und so weiter. Hm? Wobei Bangladesch gar nicht mehr so, das sind andere Orte mittlerweile. Adidas stellt ja Kleidung her und die bestehen zum größten Teil aus Polyester. Warum? Mhm. Weil, klar, es ist ein Stoff, der sehr flexibel ist, sehr robust ist und der auch, gerade wenn du schwitzt, auch sehr schnell trocknet, atmungsaktiv. Du kannst aus Polyester kannst du ganz viel machen. Polyester ist ja ein... Entschuldigung, du hast immer noch das Netz-T-Shirt im Kopf, ne?
Nein. Es gibt doch L'Oreal, dann kommt doch Evelyn Hamann die Treppe runter. Mhm. Und singt dann, meine Schwester heißt Polyester. Ach, das hatte ich gerade als Bild im Kopf. Entschuldigung, ich wollte dich aber nicht unterbrechen.
Auch nicht schlecht. Ach, du bringst mich jetzt hier ganz durcheinander. Naja, aber diese Kleidung aus Polyester ist umweltschädlich. Warum? Wenn du diese Kleidung wäschst, werden kleinste Mikropartikel werden ausgewaschen. Und das nicht wenig. Mhm. Das ist sogar sehr viel. Das ist so viel, dass es 35% ausmacht am Anteil der Mikroplastik in unseren Weltmeeren. 35%. Ja. Das hat mich umgehauen.
Wobei, jetzt muss man wahrscheinlich sagen, nicht Adidas alleine, ne? Sondern halt.
Nein. Wirklich, warum Adidas, sage ich gleich noch.
Ja. Ne?
So, also es ist die Organisation Ocean hat sich also an den Konzernchef von Adidas, den Herrn Björn Gulden, gewandt, mit der Bitte, einmal zu schauen, ob es nicht besser wäre, wie manch anderer Hersteller schon, von dieser Synthetik wegzugehen. Diese Polyester werden ja aus Öl gemacht, aus Gas und so weiter, also aus Stoffen, die der Umwelt sehr, sehr schaden.
Okay.
Und wie gesagt, bei jedem Waschen, ne, werden also diese Mikroplastikanteile werden aus diesem Polyester rausgewaschen. Und dadurch, dass sie so klein sind, werden die ja von den Meerestieren aufgenommen und Korallen. Und warum? Die werden als Nahrung aufgenommen. Was das Meer letztendlich hergibt, das ist ja wie Plankton ist das ja. Die Fische saugen das auf und reichern das an. Bei den Korallen ist das deswegen so schlimm, weil die verhungern.
Ja.
Ja, die nehmen also dieses Mikroplastik auf, denken, oh, lecker. Und im Grunde genommen haben sie gar nichts. Ne? Keine wirklichen Stoffe zu sich genommen, die sie brauchen, um zu überleben. Deswegen sterben ja auch diese großen Korallenriffe ja auch ab. Mhm. Das ist mittlerweile ja auch bekannt und wissenschaftlich erwiesen.
Ja.
Was wir Menschen wiederum aufnehmen über den Fisch und über all das, was es im Meer gelangt und was wir zu uns nehmen, ich jetzt nicht, aber viele, die Fisch essen, die nehmen das ja zu sich. Und darüber kannst du fast bei jedem Menschen kannst du mittlerweile einen hohen Anteil in der Niere, in der Leber und so weiter feststellen.
Okay, das war mir nicht, also das war...
Also wenn man jetzt mal dein Blut untersuchen würde oder wenn man jetzt mal, wie gesagt, Leber, Darm, oder selbst Herz oder im Gehirn würde man auch Mikroplastik feststellen. Und das will ja keiner im Grunde genommen. Ne? Also wie gesagt, das sind alles, diese Polyester sind Chemieprodukte, die eben aus Kohle, Erdöl und Erdgas hergestellt werden. Ja, was ist denn jetzt die Lösung? Das kann man ja sagen, ja okay, nämlich Baumwolle. Ja, semi-gut. Denn Baumwolle ist zwar ein Naturstoff, ist auch gut, wäre auch prima, ist aber nicht unendlich vorhanden. Das heißt, um Baumwolle zu produzieren, brauchen wir sehr viel Wasser. Und die Arbeitsbedingungen sind auch nicht immer die besten. Das heißt, es würde den Bedarf nicht decken. Mhm. Dann gibt es aber halbsynthetische Chemiefaser wie Viskose. So, und die werden aus nachwachsenden Rohstoffen wie Holz gewonnen. naja, alles hat irgendwie auch ein bisschen seine Für und Wider. Die Frage ist ja, können wir komplett auf künstliche Fasern verzichten? Natürlich können die Naturfasern wie Viskose und so weiter, können das schon ganz gut. Und wir können aber selber etwas tun. Und das ist eigentlich ganz einfach. Wir müssen einfach unsere Wäsche richtig pflegen, richtig waschen. Eben nicht zu heiß. Da löst es sich am meisten raus. Kleidung lange nutzen. Secondhand ist auch im Trend. Das heißt jetzt nicht unbedingt bei der Sportkleidung. Es gibt ja viele andere Dinge auch, wo Synthetik drin ist. Da gerade, wo man gerade bei Billigkleidung auch zuschlägt, da ist es dann häufig besonders viel drin. Aber Adidas gehört ja jetzt nicht zu der Billigkleidung. Aber es gibt im Sport zum Beispiel, ich glaube, die Firma Vogue, die oder einige andere, die stellen sich schon um. Die fangen an, Naturfasern. Vogue ist eine gute VAUDE, mache ich jetzt hier gerade Werbung, weiß nicht, wenn man es ausspricht.
VD. Das ist eine deutsche Firma. Das
ist eine Firma.
Da habe ich nämlich einen Bericht darüber gelesen.
Ich habe gedacht, es wäre eine französische Firma.
Nee, die wird auch tatsächlich VD.
Ach, VD auch, ausgesprochen.
Auch ausgesprochen.
Ja.
Ich habe auch gedacht, es wäre französisch gewesen.
Also wie gesagt, selber machen, recyceln oder Fast-Fashion-Industrie meiden, was ich gerade schon gesagt habe. Oder gut wäre es natürlich Naturfasern und Lyocell. Lyocell ist auch ein Stoff, der auch aus der Naturfaser stammt. Und gute Eigenschaften hat und häufig auch gar nicht so verkehrt auf Hightech-Kleidung zu verzichten. Denn wir lesen das, wir werden ja damit quasi geworben. Schau mal, 12.000 oder 18.000 Wassersäule, dreimal gebrieft und gebreathed und was weiß ich. Du kriegst ja, hast du schon mal so einen Zettel mal gelesen von deiner Outdoor-Jacke? 15 Schilder sind da drin. Und da liest du dir das durch und denkst, oh, du hast ja gerade ein Auto gekauft, ne?
Ja, richtig.
Genau. Mit Navigation und so weiter. Alles mit drin. Sagt dir auch noch, wo du hergehen sollst.
Die Andrea macht das sehr häufig. Da gibt es ja so verschiedene Online-Händler, die dann Kunden, Käufer und Verkäufer zusammen, sowas wie eBay, aber für Klamotten, Vintage oder wie das alles heißt, ne? Kleiderkreisel, ich weiß jetzt nicht, ob das Vintage oder Kleiderkreisel jetzt heißt, also, ne?
Ja.
Und es gibt wirklich Leute, die ihre Sachen für eine Saison kaufen und dann alles wieder rausschmeißen, was sie dann in einer Saison, weil es dann nicht up-to-date ist und so weiter, und kaufen sich oder mögen gerne Klamotten kaufen und schmeißen die Sachen raus. Und die Andrea, die hat wirklich Top-Sachen und die ist immer totschick angezogen und ganz vieles ist davon von Kleiderkreisel, wie es auch immer heißt.
Ja.
Ich habe es versucht. Leider sind wir da ein bisschen, also wir sind als Männer da nicht so privilegiert, weil meistens kaufst du dann auch die Männersachen von den Ehefrauen, die dann von den Männern halt die Sachen online stellen. Aber die Auswahl ist sehr begrenzt, finde ich.
Ich glaube einfach, dass
weil auch Männer abgriffen.
Ja, ganz einfach. Männer tragen ihre Sachen länger.
Tatsächlich ist das wirklich auch bei mir so.
Ja, ich bin da auch, bis ich da wieder losgehe, da kriege ich schon so einen Seitenhieb von meiner Frau. Dass es vielleicht mal ganz schön wäre, wenn ich mal wieder ein neues Hemd oder eine neue Hose kaufen würde. Ich trage meine Jeans also, bis sie quasi komplett auseinanderfällt und dann sage ich, ach, weißt du was, komm, die kann man doch noch kurz schneiden. Dann kann ich noch eine 2 oder 3 Viertel Hose raustragen. Schüttelt sie immer nur mit dem Kopf und denkt,
also so lange, bis das eine Netzhose wird bei mir.
Ja, genau, das war mit dem Netz-T-Shirt. Jetzt weiß ich Bescheid. Du trägst sie so lange, bis die aussehen wie ein Netz-T-Shirt.
Genau.
Die sich schon aufgelöst. Ja, aber es gibt ja auch Waschmittel mittlerweile. Meine Frau benutzt das immer noch aus der Hobbitek. Schon seit 30 Jahren.
Ach, ja.
Bava, Super Bava und so weiter. Das ist also ein Enzym, ist das. Biozym F, Biozym SE, also Stärke. Und da wird mit 20, 30 Grad wird gewaschen. Also ganz sanft, schon ewig. Wir brauchen überhaupt nicht auf 60, 80 oder 90 Grad. Das macht meine Frau nur einmal dann. Sie lässt mich nicht an die Waschmaschine ran. Ich habe es mal versucht und dann hat sie mich gleich wieder rausgewiesen, nee, das ist ihr Ding. Also nicht, dass jetzt hier gleich sagt, wieso ist die Frau die ganze Zeit? Ich habe es probiert, aber sie will das nicht. Gut, so muss ich das hinnehmen. Aber es ist so, dass du wirklich quasi die ganzen Sachen zusammenwerfen kannst. Mit Probund ist das dann gesichert, dass die Farbe raus wird. Das ist wirklich so. Bei 20, 30 Grad und die Flecken gehen raus und die Sachen sind wirklich top, sind die. Und also ich glaube, dass du gerade bei Niedrigtemperaturen erstmal Energie sparst, was ja schon ein positiver Effekt ist, aber dann auch, dass die Mikroplastik nicht so stark oder diese Kunstfaser nicht so stark ausgewaschen wird. Das geht. Also man kann vieles schon mal selbst machen. Und vielleicht nicht jeden Tag waschen unbedingt. Man kann auch mal eine Sache 2-3 Tage lang, es gibt natürlich Menschen, die schwitzen sehr stark, das muss man natürlich davon abhängig machen. Aber ich finde, wenn man ein gutes Körpergefühl hat und wenn man da nicht triefend nass da drin ist, dann kann man so ein Hemd auch mal 2-3 Tage tragen. Das wird ihn wahrscheinlich böse Anrufe bekommen, um Gottes Willen. Aber es ist doch so. Was soll denn daran dreckig werden?
Also der Dirk, kann ich jetzt sagen, riecht gut.
Dankeschön. Du auch.
Ja, ich wasche ja jeden Tag. Nein. Nein.
Aber das muss ja nicht wirklich jeden Tag dann gemacht werden. Ne? Und man kann ein bisschen was dafür tun. Und darauf wollte ich einfach nur mal drauf aufmerksam machen. Und jetzt die letzte Frage, die du gestellt hast. Ja, warum Adidas? Naja, Adidas ist einer der größten Hersteller. Und ihn anzugreifen, hat ja auch eine Wirkung auf die gesamte Industrie. Wenn du jemanden herauspickst, der schon einen Anteil von 40% oder 50% davon hat, von dieser Hightech-Kleidung, von dieser Sportkleidung und auch da meist noch verarbeitet, dann nimmst du dir die natürlich heraus und sagst, du bist jetzt stellvertretend für alle anderen, wenn du fortschrittlich rangehst. Und darum geht es ja. Man möchte Adidas einfach nur bitten, darüber nachzudenken, ob es Sinn macht, so eine Kleidung zu verkaufen. Ob es nicht besser ist, auf Ersatzprodukte oder andere Produkte zu gehen. Und das ist eigentlich der Grund, warum man Adidas, also man muss Puma oder wie sie alle heißen, Nike oder keine Ahnung, wer da reinkommt. Na, das sind wahrscheinlich Tausende, die man jetzt nennen könnte. Und das soll jetzt keine schlechte Werbung für Adidas sein, sondern das ist einfach nur der Hinweis, dass hier ein ganz großer Player auf dem Kleidermarkt vielleicht mal die Einsicht hat und etwas Gutes für die Umwelt tun möchte.
Spannend, wirklich spannend. Also ich bin immer wieder davon angetan, was das Fortschrittsmuseum in Berlin direkt am Bahnhof leistet.
Ja.
Weil das habe ich schon vor einiger Zeit, also vor 2-3 Jahren da gesehen, dass sie das fordern und auch diesen ganzen Kreislauf der Kleiderwirtschaft zeigen. Also es ist ja nicht nur mit Mikroplastik, sondern ich kann dir leider nicht mehr sagen, wie viele Stationen eine Hose oder ein T-Shirt, nee, eine Hose war das, eine Jeans durchläuft, wo ich gedacht habe, ja, man denkt so 2-3 vielleicht, ne? Aber das ist wirklich, die Baumwolle wird gepflückt, wird dann mit dem Flugzeug oder dem Schiff transportiert nach Bangladesch, was du sagtest, da wird das genäht, also zuerst mal Wolle gesponnen, dann genäht, dann wird das zum Färben nach Italien geschickt, von Italien dann wieder zurück nach Bangladesch oder nach Taiwan. Da wird dann die gefärbte Wolle wird dann zu Jeansstoff verarbeitet, aber dann sind die noch nicht zusammengenäht, das geht dann nach Griechenland und von Griechenland dann aus wieder, ne, gegen die Knöpfe werden dann in Bulgarien und alles mit Flugzeug oder Schiff und das waren, lass mich nicht lügen, ich will jetzt nicht zu hoch greifen, aber 90 Länder. Wenn man sich das vorstellt für eine Jeans und dann kriegst du die bei Taco für 35 Euro.
Unglaublich, ne?
Unglaublich. Und du weißt ja auch dann schon, wenn du schon mal so Dokumentationen gesehen hast, das wollen ja die Hersteller nicht, dann liegt aber die Taco-Hose neben der Wrangler und der Levis-Hose und so weiter. Und dann ist das auch eine Produktion, ne? Und was das halt alles CO2 kostet, das ist schon Wahnsinn.
Ja, und dann, das 35 Euro ist ja dann schon fast
Futurium viel, ne? Ist das.
Wenn du dann, wenn du in diese Discounter reingehst und dann sehe ich dann in diesen Faltblättern, die du da jeden Samstag da bekommst, dann steht da drin, Schlafanzug oder Kinderkleidung 3,99 Euro für einen kompletten, oder 4 Euro oder 5,99 Euro für einen kompletten Schlafanzug. Denke ich, wie geht das? Wie kann das gehen, wo du gerade über genau diese Stufen der Produktion gesprochen hast und wie viel CO2 dafür in die Umwelt verblasen wurde, weil die um die ganze Welt gefahren sind. Du weißt echt, unsere Kleidung, die war auf mehr Kontinenten als wir.
Richtig.
Und dann für 5,99 Euro oder 6,99 Euro, ist egal, aber meistens nicht mehr.
Das Gleiche ist ja auch, was weiß ich, wenn du Fleisch isst und dann die Weihnachtsgans oder die Ente, die wird ja dann oftmals für 9 bis 15 Euro angeboten. Und kaufst du einen Bio-Küken, habe ich jetzt letztens gehört, dann bist du zwischen 5 und 9 Euro dabei.
Boah.
Und das kann ja nicht, also ne? Nein. Also ein Bio-Küken, wir gehen jetzt, ne?
Ja.
Ich möchte nicht wissen, was die anderen Küken kosten, aber ein Bio-Küken kostet zwischen 5 und 9 Euro. So, und das wird gemästet und wird dann nachher regulär mit all dem, was der plus eine gewisse Gewinnmarge, bis er bei 90 bei einer Gans, ne?
Ja.
So, und dann siehst du die Gänse dann im Ausverkauf nach Weihnachten dann für 9 Euro dann im Kühlregal liegen. Da stimmt irgendwas nicht, ne?
Ja, mir tut das ja immer leid. Ich bin heute auch wieder daran vorbeigefahren, die süßen Gänse da. Und ich weiß, wenn ich da vorbeifahre im Dezember, ist euer Leben vorbei. Na, ihr habt jetzt noch 2-3 Monate und dann geht ihr alle in die Schlachtabteilung rein. Ach, das ist bei mir, ich weiß schon, warum ich vegan bin. Das kann ich einfach nicht gut sehen und ich möchte das auch nicht sehen. Und der Gedanke darüber, dass das halt so passiert, ja, aber so ist unsere Gesellschaft, so ist unsere Welt. Da kann man nichts machen.
Apropos, so ist unsere Welt. Ich habe, warst du durch mit deinem Thema?
Ja.
Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, ich war jetzt gerade so.
Wir waren ja schon bei den Gänsen.
Ich erzähle dir trotzdem nochmal, auch den Hörern, die können ja jetzt ausschalten. Also jetzt ein kleines
Exkript. Aber ich nicht, ne? Ich darf nicht ausschalten. Ich muss
ein kleines anhören. Ja, du musst dir das anhören. Du kannst ja die Ohren zuhalten. Ein kleines Explicit Tag. Ich würde aus Explicit Tag ist halt, wenn meistens so, wenn Gewaltverherrlichung, sexualisierte Dinge kommen, dann setzt man beim Podcast ein kleines E, da steht für Explicit. Und heißt so viel wie, man macht darauf aufmerksam, dass das kein Content für Kinder ist.
Okay, und jetzt mach mal so einen Punkt jetzt hier. Sonst muss man sagen, alles, was unter 18 ist, bitte weghören.
Ja, oder beziehungsweise
Kinder bitte ins Bett.
Ganz. Ich komme nochmal auf dieses Shirt, was ich getragen habe früher.
Ja.
Im Hochsommer, ich bin halt, es gab eine Zeit so ab 16 bis Mitte 20 bin ich extrem viele, also Halbmarathon, ne, was weiß ich, 10 Kilometer.
Weißt ja auch, dass du sehr fleißig unterwegs warst.
Genau, also keinen Tag unter 13, also zwischen 13 und 18 Kilometer pro Tag. Und bei so einem Wetter wie heute bin ich auch gelaufen, auch bei weit über 30 Grad. Und tatsächlich hatte ich so ein Netzshirt irgendwann mal, weil ich dachte, tolle Idee, ne, dann kühlt das, ich war sehr schnell und dann ist das sehr angenehm, dachte ich. So, jetzt gebe ich dir mal als Mann zu raten,
wo es wehtat.
Wo es wehtat.
Ich hatte, der Gedanke kam mir sofort.
Ich habe mir nachher alles abgeklebt mit Pflastern, weil so viel Blut, das war echt schon.
Oh ja, das ist aber sehr unangenehm.
Also es ist nicht nur das Mikroplastik, was da Mist dran ist.
Aber da hast du mal gesehen, was Polyester alles machen kann.
Meine
mit Schwimmwolle wäre das nicht passiert.
Polyester, genau. Ich habe mich riesig aufgeregt, aber das ist jetzt auch was, was uns jetzt direkt in der Nähe betrifft. Mhm. Und zwar ist das Rhein Braun.
Ja.
Kurz den Hörerinnen und Hörern erzählt. Rhein Braun ist ja hier diese Riesen. Ja, das sieht ja aus wie ein Riesenkrater von, als hätte uns ein Riesenmond erwischt, ne? Und auch wenn man jetzt hier über die Autobahn fährt, über die 46 fährt, hat man ja immer, oder die 61. Wie oft fährt man da durch, als wäre man in der Sahara? So viel Sand und Dreck ist da aufgewühlt. Überall sind dann irgendwelche Wasserfontänen, die wieder den Staub runterdrücken und so weiter. Und dann guckt man halt nur in eine Wüstenlandschaft.
Richtig.
So, und ich weiß nicht, wie viele Kolleginnen und Kollegen ich habe, die ihre Häuser, wo die wie viele Suizide jetzt, also jetzt nicht bei Kolleginnen und Kollegen, aber auch es bei älteren Leuten gegeben, die einfach nicht weg wollten und dann man nachher doch festgestellt hat, dass die Orte doch nicht abgebaggert werden müssen, ne? Und das ist einfach nur ein politischer Moloch, finde ich. So, das ist mal schon meine Meinung gewesen und es ging ja nicht darum, es war von Anfang an nicht wirtschaftlich. Aber es
hat sich,
mit hohen Subventionen, also für die Firmen hat es sich gelohnt, aber nicht für den Steuerzahler.
RWE hat verdient.
Genau. Und nicht für den Steuerzahler und nicht für die Bevölkerung. Also da ist man wirklich über Leichen gegangen, würde ich mal so sagen. Also Leichen heißt, also jetzt RWE nicht direkt so angegriffen, vielmehr indirekt, wie viele Leute massiv darunter gelitten haben.
Das und was der Steuerzahler dafür geleistet hat, aber der Steuerzahler hat auch nicht Nein gesagt. Und das kannst du bei den Atomkraftwerken gleich weitersehen. Ich glaube, die Endloskosten, die Ewigkeitskosten und so weiter werden jetzt vom Staat getragen. Und
RWE. Da hat sich der auch rausgekauft und RWE kauft sich da auch raus. Und aber jetzt, also was wäre natürlich gut gewesen, das wäre, also RWE hat durch finanzielle Entlastung massiv davon profitiert. Dann haben die eine, ja, durch die Grundwasserabsenkung, Landschaftszerstörung wahnsinnig zu Umweltschäden beigetragen.
Mhm, genau.
Die soziale Verantwortung, halt was ich gerade schon gesagt habe.
Ja, Leute sind quasi enteignet worden. Ne? Das sind ja ganze Dörfer, sind ja abgerissen worden. Und denken wir nur an das letzte Dorf, was nicht mehr hätte verlassen werden müssen. Da sind Menschen gegangen unter großem Druck, unter sehr großem Druck sind die gegangen. Und müssen feststellen jetzt, dass das gar nicht mehr abgekoffert wird, ne? Dass gar nicht mehr abgebaggert wird.
Dann Klimaschutz. Die Braunkrone trägt halt erheblich zur CO2-Belastung bei.
Ja.
Und all das ist schon eine Katastrophe. Und dann hörte ich so nebenbei, das, was ja auch schon verrückt ist, jetzt haben wir diese Riesenkrater hier und die wollen halt den Rhein über Riesen, also ganz viel Wasser aus dem Rhein entnehmen.
Mhm, genau.
Und das dann
40 Jahre
einleiten,
lang,
40 Jahre lang. Einleiten. Und dann hier eine Seenlandschaft und so weiter.
Die wir nicht mehr erleben werden.
Die wir nicht mehr erleben. Wir werden vielleicht noch etwas Wasser erleben. Allerdings, was bedeutet das, wenn so viel Wasser entnommen wird? Der Rhein führt jetzt gerade wieder Niedrigwasser. Das heißt, die Schifffahrt, wie oft hat man in Nachrichten gehört, jetzt Versorgungsengpässe mit Diesel, mit Benzin und so weiter und alle anderen Güter, weil die nicht mehr in den Rhein transportiert werden können oder nur noch die Schiffe ein Drittel an Zuladung haben können und so weiter. Aber RWE war bis vor kurzem halt, musste ein Wasserentnahmegeld bezahlen.
Mhm.
Und jetzt hat man festgestellt, dass die Regierung einen Deal irgendwie mit RWE hat und die haben auch damit Werbung gemacht im politischen Wahlkampf. Wir kriegen ja noch von RWE 20 Millionen durch dieses Wasserentnahmegesetz.
Mhm.
Ja. Und ganz, also ich weiß jetzt, der WDR hat das aufgedeckt. Nö, das ist nicht mehr. Irgendwie ist da beschlossen worden und
Hinter verschlossenen Türen,
auch das Geld, auch die müssen halt für vieles nicht mehr aufkommen, haben Steuerentlastung bekommen, haben Reibach gemacht und jetzt brauchen sie auch nicht mehr das Geld zu bezahlen. Hm. Und die würden mit den 20 Millionen von vorne bis hinten nicht auskommen, weil wenn Niedrigwasser geführt wird und der Rhein wird nicht mehr so viel Wasser führen, also ne, über Jahre gesehen, man denkt ja immer, wenn Fluten kommen im Winter oder so, nee, ja. Aber prozentual nimmt das Wasser ab. Und die werden wahrscheinlich auch das Wasser gar nicht in den Mengen, wie sie sich das vorstellen, aktuell noch nutzen können, um Rheinbraun aufzufüllen. Und jetzt kommt Folgendes, also 20 Millionen. Und was ich dann noch sehr spannend fand, war, dieses Wasserentnahmegesetz, wem kommt das normalerweise zugute? Hast du eine Idee? Wer da befreit ist über dieses Wasserentnahmegesetz?
Wer befreit ja das eigentlich nur derjenige, der es nicht mehr bezahlen muss?
Ja, und da gibt es ganz, ganz, also das ist geschaffen worden zum Beispiel für die Feuerwehr.
Okay.
Warum sollen die Feuerwehren, wenn die im Haus und sagt, ja, wir haben jetzt kein Kleingeld mehr, wir können jetzt kein Wasser entnehmen.
Okay, gut, ja, hast du recht. Ich meine, das muss man ja so sehen. Klar, die brauchen das Wasser und die müssen jetzt nicht unbedingt eine Rechnung bezahlen hinterher, weil sie Wasser verbraucht haben, ne?
Genau,
ja, Landwirtschaft. Das ist schon klar. Ja, klar.
Landwirtschaft, also da sind nicht viele, die davon profitieren. Mhm. Und die haben das extra geschaffen, dieses Gesetz, um diese Leute davon zu befreien. Also Feuerwehr ist, das versteht sofort jeder, ne?
Natürlich.
Aber doch nicht derjenige, der so Umweltschäden macht, der das Grundwasser hier absenkt. Früher, ich weiß tatsächlich noch, dass es, das war ja früher ohne Anträge und so weiter möglich. Kennst du das Wort Plumpsen? Plumpsen ist...
Plumpsen?
Ja, Plumpsen. Also ich weiß nicht, ob das nur so ein Plattausdruck hier in der Ecke ist. Plumpsen ist halt, du hast
Plumpsklo.
Ein Dreibein großes aus Holz und mit einer Umlenkspule und dann lässt du ein Metallrohr von oben von diesem Dreibein aus der Höhe in die Tiefe sausen.
Ja.
Dieses Metall nimmt Erde auf, verschließt sich unten. Dann nimmst du das zur Seite, schüttest das auf einen großen Haufen, ziehst es wieder hoch und lässt dieses Teil wieder runtersausen. Mhm. Das nennt man Plumpsen und damit hat man früher Brunnen gebohrt.
Okay.
Und heute ist das ja, wird das alles, aber ich kenne das gemacht. Wirklich, dass die Leute früher die Gärten hatten, Kaninchenzucht und so. Ja,
okay.
Die haben das damit gemacht.
Ja.
Und dann hieß es immer so 5-6 Meter, maximal 10, aber meistens nur 5-6 Meter Wasser und Grundwasser. Mhm. Ich hatte mich erkundigt, ich weiß ja, wie tief das bei uns ist. Also ich habe ja vorher da auch gewohnt, wo du gewohnt hast oder wohnst.
Ich meine, irgendwas von 20 Meter mal gehört zu haben, oder?
Es war wesentlich tiefer noch, ja.
Ja?
Ja. Und da brauchst du halt ein Spezialgerät. Und weil sich dann auch die ganzen Brunnen zusetzen und so weiter, das lohnt sich nicht. Da bist du ein Vermögen.
Heute nicht mehr, genau.
Ja, das ist alles
soll auch
der,
ja, ja, genau. Es soll auch sandiger Boden sein. Das ist eine Geschichte. Aber dass der, klar, dass der Grundwasserspiegel zum größten Teil genau aufgrund dieser Arbeiten abgepumpt worden ist, das Wasser musste ja weggehalten werden. Hast du das mal gesehen? Da stehen diese schönen Kästen überall in der Landschaft rum. Ich habe mich da gefragt, was ist das? Das sind die Pumpen. Mhm. Ja, die siehst du über das ganze Land verteilt drumherum. Sehen aus wie Stromkästen, sehen die aus, etwas größer.
Ja, ja.
So rechteckige Kästen. Mhm. Und die sind überall in der Region da verteilt. Das sind die Pumpen, die das ganze Wasser quasi aus der Grube ja fernhalten. Mhm. Und wenn sich jetzt keiner, wenn noch keiner da gewesen ist an so einer Grube, wenn man jetzt hier unsere Grube sieht, ich weiß gar nicht, wie tief die überhaupt ist, ob die 100 oder 200 Meter tief ist. Das ist ja ein riesiges Loch, ist das, ein riesiges Loch. Diese riesigen Bagger, die da stehen, das abbauen, die sehen vom Weiten aus wie Spielzeuge. Wenn man daneben steht, denkt man, man hat den Eiffelturm vor sich. So groß sind diese Geräte.
Ja, und genau, da gibt es ja diese, das sind ja fast amerikanische Zustände, diese Kipplader, die da fahren.
Ja, ja,
und genau. Und den Abraum da wegschaffen.
Richtig, genau. Und dann geht das hoch,
ja,
und da siehst du
riesig.
Das ist sehr interessant mal mit anzusehen. Man kann ja da hinfahren und sich dann da
auf die Aussichtsplattform
Aussichtsplattform mal hinstellen. Irre. Es ist ein irres Gefühl, ist das. Und als ich zum ersten Mal gehört habe, dass das halt über den Rhein quasi aufgefüllt werden soll und das dauert 40 Jahre, dachte ich mir, Wahnsinn. Also das ist eben deswegen auch 40 Jahre, das ist der Grund, warum man dem Rhein ja nicht das Wasser entziehen kann. Das ist ja heute schon sehr schwierig. Und das kann man natürlich nur dann machen, wenn er also Hochwasser hat. Dann kann man das machen. Das heißt zur Schmelze und so weiter, wenn also das Wasser kommt, wenn es sehr viel Regen gegeben hat, dann kann man Wasser entnehmen. Aber man kann nicht zusätzlich Wasser entnehmen und deswegen, es muss ja gestopft werden. Und das kannst du nur immer phasenweise machen.
Wusstest du, dass wir in einem Nebenarm des Rheins Piranhas hatten oder haben?
Nee.
Weil das halt diese Verstromungsanlagen brauchten, halt müssen ja auch gekühlt werden.
Ja.
Und dann haben die das mit dem Wasser gekühlt des Rheins oder des Nebenarms, was sie auch hatten. Ne? Mhm. Ich weiß jetzt nicht, aber ich meine, das wäre der Rhein gewesen, Nebenarm, und haben dann da das Wasser rausgenommen, haben das Ganze gekühlt und dieses wärmere Wasser, viel wärmere Wasser wieder abgelassen.
Ja.
So, und irgendjemand hat da Piranhas ausgesetzt. Und das ist jetzt kein Joke. Und die leben da oder haben da gelebt. Ob das jetzt noch immer so ist, das war auch in Nachrichten.
Ich würde so nicht in den Rhein reingehen.
Das fand ich, mal gucken, ob ich den Artikel, den werde ich dann verlinken, ob ich den noch finde. Das
Piranhas
war halt
im Rhein. Krokodile irgendwann. Ja, wir müssen doch nur den Klimawandel noch ein bisschen Zeit geben. Dann hast du hier auch wieder Alligatoren. Die fühlen sich der Pudel wohl.
Stimmt.
In so einem 30, 40 Grad warmem Wasser. Da ist auch kein Problem mehr dann. Ja, das Thema RWE ist ein sehr schwieriges Thema. Und nur wenige möchten das wirklich hören. Aber es ist leider so, und das hast du schon vollkommen richtig gesehen, die RWE hat sehr viel Geld vom Steuerzahler bekommen, hat seine Kohle dadurch ja auf den Markt bringen können. Eben. Die Chinesen waren einfach günstiger, das andere waren günstiger, wir nicht. Und deswegen wurde die Kohle günstiger gemacht. Anstatt dieses Geld in eine neue Technologie zu stecken, das hätte RWE ja auch machen können. Aber da waren viele Lobbyisten überhaupt nicht daran interessiert. Das war alles dumm, einfach nur dumm. Und dass RWE auch noch richtig Geld kassiert hat dafür, dass die alten Atommeiler abgestellt worden sind und sich dann auch noch ihrer Ewigkeitskosten, so nennt man das ja, das sind ja Kosten, die nicht eine, nicht zwei, nicht drei, sondern viele Generationen belasten. Wir finden heute noch, bisher noch kein Endlager. Es gibt einige im Gespräch, aber keiner möchte sie haben. Und wir wissen gar nicht, selbst wenn wir hier Atomenergie, es gibt ja immer noch wieder, die FDP ist ja Vorreiter dafür, wir müssen noch wieder Atommeiler haben, obwohl wir schon mittlerweile 35% unserer Energie über Windenergie und über erneuerbare Energie bekommen. Und das lässt sich ja noch steigern, das Ganze. Wir werden ja noch besser. Trotzdem denkt man immer noch darüber nach, super teure Atomkraftwerke zu bauen. Und das bezahlt wieder der Steuerzahler. Mhm. Das bezahlt ja nicht RWE. Mhm. Und die Kosten, die danach kommen und die zig Generationen belasten, das wird dann auch nochmal wieder dem Steuerzahler aufgelastet. Mhm. Ich finde das eigenartig, dass wir als Steuerzahler so ruhig bleiben in vielen Dingen. Dass wir so wie Lemminge so alles mitmachen und dann kurz vorher in den Abgrund springen und sagen, ach, was kümmert's mich? Na, es gibt ein paar neue. Irgendwie ist das komisch. Wir sind da ein bisschen naiv, bläuäugig und gehen für wichtige Dinge nicht mehr auf die Straße. Und wenn, gibt es immer wieder sofort eine Gegenmaßnahme, die genau diese Menschen so treffen soll, dass sie als Spinner, Idioten oder Nörgler oder sonst was abgetan werden. Das finde ich schade in Deutschland. Und viele davon haben nicht ganz Unrecht, wenn sie da protestieren. Man sieht ja jetzt die letzte Generation. Da haben wir ja schon mal drüber geredet. Und ich finde das schade, dass diese letzte Generation, die sich ja für den Umweltschutz einsetzt, also für die nächste Generation, und das ist ja ein ganz wichtiger Beitrag. Jetzt kann man darüber spekulieren, ob das jetzt richtig ist oder falsch ist, was sie da machen. Aber die Aktion soll ja deutlich machen, dass wir schon längst den Zenit überschritten haben und dass die jungen Leute ein Recht darauf haben, dass reagiert wird. Ja, das muss irgendwann mal passieren und nicht immer nur in Worten. Wir kennen den Zustand seit 30, 40 Jahren und wir ändern ihn nicht. Und dann ist man irgendwann an einem Punkt angekommen, wo man dann sagt, ja, dann, wenn ihr das nicht versteht, dann machen wir jetzt mal, da reden wir jetzt mal Tacheles.
Das Problem ist, was ich sehe, ist, dass man die Leute nicht mitnimmt.
Ja.
Und ihnen die Pistole auf die Brust setzt und sagt, mach mal, ist jetzt kein Fleisch oder so. Und dann kommt halt dieser Abwehrreflex, ich will das nicht. Ich will nicht gendern, ich will nicht auf Fleisch verzichten müssen und so weiter. Das ist ein Problem, die Leute nicht mitzunehmen. Und das auf der einen Seite drängt das Problem massivst. Wie du sagtest, wir haben eigentlich den Zenit überschritten. Ja, ist tatsächlich so. Aber auf der anderen Seite wollen viele auch nicht mehr mitziehen, weil das zu heftig wird alles mittlerweile und zu radikalisiert. Und egal von welcher Seite, von den Leuten, die wirklich einen guten Grund haben zu sagen, hier, ne, wir müssen grandios was ändern. Und auf der anderen Seite auch Gegner, die sagen, ja, stimmt alles nicht und Fake News und so weiter. Und da ist man wie in so einem Schraubstock. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großes Problem.
Es gibt einen kleinen Teil oder es gibt ein Drittel der Bevölkerung, glaube ich, oder ich weiß es nicht, ob man jetzt ein Drittel sagen kann, aber es gibt einen Teil der Bevölkerung, das nicht unbedingt die Mehrheit ist, die schon sehr, sehr wohl sehen, was zurzeit passiert und die sich auch versuchen sich danach zu verhalten. Also ihre Lebensumstände so zu verändern, dass es für die Umwelt besser ist, dass es für die nächsten Generationen besser ist. Man verzichtet eventuell auf Flugreisen oder große Luxusreisen mit dem Dampfer. Man isst vielleicht weniger Fleisch. Man schaut, dass man ein bisschen aus der Region oder mehr aus der Region, was nimmt man? Wie gesagt, man schaut nach der Kleidung nicht. Also es gibt einen ganzen Topf schöner Maßnahmen. Dafür muss man nicht reich sein. Da kann man sogar Geld sparen, wenn man mal mit dem Fahrrad fährt, als mit dem Auto. Da gibt es ganz tolle Maßnahmen und da könnte man seinen Beitrag leisten. Und dann gibt es aber leider auch eine ganz große Anzahl dessen, die sind so ignorant. Die sind so, ach nee, ich will das nicht. Ich will mein Leben bestimmen, selber bestimmen. Ich will, wenn ich jetzt Hunger auf Fleisch habe, dann will ich das jetzt auch essen. Wenn ich meinen Müll auf die Straße schmeißen möchte, dann nehme ich mir die Freiheit heraus, das zu tun. Und wenn ich jetzt mal richtig Dampf ablassen möchte mit 250, dann über die Autobahn fahren mit meinem Dienstwagen, dann tue ich das. Kostet mich ja nichts. Mhm. Ja, es ist immer so, das ist diese Ignoranz, sich diese Freiheit, die man sich nicht nehmen lassen will und ich finde das ignorant, wenn man darüber hinausgeht und sagt, aber das, ja, bis hier und nicht weiter, das nicht, also bis zu meiner Haustür. Ne? Alles andere, das kümmert mich nicht. Mhm. Und dann gibt es die anderen, die bauen, die leben davon, dass genau diese der Teil, der in Freiheit alles machen möchte, was das Leben uns bietet, ja, der wird durch diese Leute gefüttert und die verdienen daran. Das sind 5%, die werden immer reicher, 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 reicher. Große Industrien, die darauf bauen, dass genau diese Ignoranz in einem Großteil der Bevölkerung weiterhin gepflegt wird. Pflegen ist fast schon phlegmatisch, kann man sagen. Sie phlegmatisch zu halten und ihren Bedürfnis nach Freiheit aufrechtzuhalten. Und da stellt sich ja die Frage, wie viel Freiheit darf ich mir noch erlauben? Und stehen die Menschen nicht in der Verantwortung dieser Welt, das nicht anzutun? Und nicht nur der eigenen Kinder?
Ja, ich verstehe, was du meinst. Das Problem ist aber, dass wenn jemand die ganze Zeit arbeitet, sich um Familie, um Haushalt kümmert und so weiter und wirklich wenige Tage im Urlaub, ja, Urlaub hat und es mag, zum Beispiel eine Kreuzfahrt zu machen und das gerne macht, finde ich, ist es legitim, dass sie den Wunsch haben und das auch durchführen. Zum Beispiel, wir sind durch Norwegen gefahren und ich habe viele beneidet, die da mit dem großen Schiff sich die Fjorde angeguckt haben, weil es gibt wirklich keine bessere Möglichkeit, ne? Wir haben es ja erlebt mit dem Auto, du hast ja kaum eine Chance, wirklich schöne Plätze zu finden. Also, was wir jetzt, ne, hatten. So. Dann sehe ich aber auch die Industrie ein Stück weit in der Verantwortung, dass so mit moderner Technik oder sonst was hinzubekommen, dass diese Schiffe da so anders gestaltet werden. Mhm. So, ne? Ohne den Leuten, oder dass man jetzt mit was weiß ich, mit welchen Betriebsstoffen, Flugzeuge demnächst, ne? Da sind ja ganz viele Sachen, und dass man jetzt schon wieder 30% die Batterien wieder, ohne aber eine Technikgläubigkeit, weil das ist nämlich auch ein Problem, dass man oftmals denkt, mit Technik und Computer werden wir jetzt alles regeln können. Nein, können wir nicht. Definitiv. Wir müssen. Ne, aber es ist halt auch wichtig, ein Stück weit, ja, ich glaube, es gibt viele Leute, wirklich viele Leute, die vielleicht in Urlaub fliegen, aber das ganze Jahr, ne, kein Fleisch oder sonst was verzichten. Für mich ist es, das ist wichtig, dass die Leute abgeholt werden und dass sie mitmachen, ne? Und ihren kleinen Beitrag leisten. Aber da sind wir genau an dem Punkt, warum gehen wir nicht auf die Straße? Warum gibt es Leute, die nicht einsehen, zum Beispiel jetzt bei der Fußball-EM, fand ich die Idee total toll, zu sagen, wir versuchen die EM wirklich so zu gestalten, dass man nur mit der Bahn fährt, mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Gut, dass die Deutsche Bahn nicht viel angetan, das wissen wir, ne? Aber dass Mannschaften dann gesagt haben, verzichten wir drauf, und wenn wir von Düsseldorf nach Köln fliegen, dann machen wir das halt, ne? Was ja totaler Schwachsinn ist, ne? Und das ist so das eine. Und dann sind diese RWEs und wie sie alle heißen, ne? Deswegen ist das, habe ich das ja auch heute aufgegriffen. Denen geht man zu wenig an den Kragen. Ne? Oder der Scheuer heute wieder, ne? Egal, was er jetzt wieder gemacht hat mit den Telekom-Sachen, dann setzt er sich durch und verbrät wieder Milliarden, und die Telekom hatte recht, dass er das so nicht handhabt, und mischt sich ein komplett anderes Ressort ein. Oder die Maut, was da alles verbrannt und verbraten, dann wird RWE das erlassen. Mhm. Ne, die bauen da riesen, auf wie viel Fleisch kannst du verzichten, dein Leben lang, dass du das ausgleichst, was RWE da macht mit diesem Tagebau. Mhm. Und das ist diese riesen Diskrepanz.
Genau. Es ist ja ein großes Feld, ein Riesenfeld, was wir nicht mal in einem, da könnten wir nicht mal in einem Jahr oder zwei Jahren könnten wir das zu Ende diskutieren. Du sagst das
hinter den verschlossenen Türen.
Ja, ja, genau.
Du musst aber halt unheimlich Wissen haben, und die haben die besten Anwälte, die dekoriertesten Leute, und du sitzt dann da und denkst, das darf nicht wahr sein, weil du hast ja auch nicht mehr die Handhabe.
Ja, also ich finde ich will nur einen abschließenden Satz dazu, oder nicht Satz, also zwei, drei Sachen möchte ich nur noch dazu sagen, weil sonst wird das wirklich, das ufert sonst unglaublich aus. Ich kenne mich dann immer, weil ich mich immer sehr ereifere darüber. Aber drei Dinge möchte ich noch loswerden. Das eine ist Punkt RWE. Ja, das stimmt, aber wir lassen es zu. Das ist das Erste. Ne? Wir lassen es zu, weil wir als Nutzer und Steuerzahler, weil wir nicht dahinter schauen, weil wir uns nicht darum kümmern, dass das nicht in Ordnung ist. Das können wir aber, indem wir zum Beispiel Politiker wählen, die sich gezielt solche Dinge annehmen würden. Ja, die genau da schauen und sagen, okay, das ist nicht in Ordnung, das finden wir auch nicht gut. Hier muss der Steuerzahler geschützt werden und die Umwelt geschützt werden. Punkt. Kann man machen über die Politik. Und natürlich, dass wir selber aktiv werden in der Politik. Das tun ja die wenigsten. Wir gehen ja nicht.
Habe ich gleich ein Gegenbeispiel noch.
Ich wollte nur damit. Gut, genau. Das ist kein schlechtes. Das ist ganz gut, wenn du ein Gegenbeispiel dazu hast. Aber ich meine, die Eigenverantwortung der Menschen, die ist wichtig. Zu schauen, wo passiert Unrecht? Zu schauen, wie kann ich das ändern? Und was ist mein Beitrag dazu?
Ja.
Ja, diese drei Dinge. Und wenn wir endlich wieder anfangen, uns für Politik wirklich zu interessieren, in einer positiven Art und Weise uns damit auseinandersetzen, wenn wir selber wieder aktiv werden und schauen, dass es Lösungen gibt, und da bin ich wieder bei dem Luxusdampfer, den ja leider nicht alle fahren können, ja, kann ja nur eine privilegierte Menschheit meistens fahren, die das Geld dafür haben, aber nichtsdestotrotz.
Ja,
es,
oder
ist,
da
es ist wieder machbar, es ist wieder möglich.
Aber in auch gespart haben darauf als Beispiel.
Ja, ja, ist ja, oder klar, aber trotzdem, du kannst erst, wenn du so eine Reise machst für 5.000, 6.000 Euro, wenn du das mit Familie machst, bist du schnell bei 12.000 Euro. Können auch nicht so ganz viele machen. Ne? Du musst also schon in die Lage kommen, sowas auch anzusparen. Und deswegen muss man schon gewissermaßen auch ein bisschen privilegiert sein, um dahin zu kommen. Also ein gutes Einkommen haben und so weiter. Nein, was ich damit eigentlich sagen will, es gibt ja Lösungen. Perfekte Lösungen. Es wird Schiffe geben, die CO2-neutral sind. Die nachhaltig da sind. Das gibt ja mittlerweile ganz viele, die sich versuchen, dahin zu bewegen. Und das finde ich gut. Das finde ich richtig. Und das ist aufgrund des Drucks entstanden, dass viele sagen, ich fahre nicht mehr mit dem Kreuzfahrt. Ich mache diese Reisen nicht mehr, wenn das nicht nachhaltig ist. Ich fliege nicht mehr, wenn die nicht irgendwann einen Treibstoff entwickeln, der CO2-neutral ist, was ja machbar ist. Also, gute Botschaft, es gibt Lösungen für alles. Und wenn wir unseren kleinen Beitrag dazu leisten, dann ist unsere Welt ganz schnell mit allen Freiheiten.
Ich finde, ja. Ne? Ja und nein. Also nein an der Stelle, wo ich sage, wie soll ich das? Es ist wichtig, auf sich zu gucken und da Dinge zu ändern, die wir wirklich ändern können an uns und bei uns. Und das sind auch Kleinigkeiten. Ob es jetzt das Waschen ist mit weniger, ne? Aber das ist ein Fliegenschiss. Oh, nee, das sollte man nicht sagen.
Nee, das ist. Wollte ich gerade sagen,
das können wir in einem anderen Kontext, ja.
Genau, aber nicht, wenn das 11 Milliarden machen. Dann ist es nicht mehr eine Kleinigkeit.
Ja, aber du sagst gerade 11 Milliarden, da beziehst du aber auch schon die Leute wieder ein, die ja noch gar nicht auf unserem Stand sind.
Das ist egal.
Ist nicht egal. Nee, an der Stelle ist das nicht egal, weil das ist, also das finde ich.
Wenn wir Vorreiter sind und wenn wir wirklich gutes Vorbild sind, ja, dann werden auch andere Länder in Europa, ich weiß, es gibt natürlich auch solche Länder in Afrika, die unser Müll quasi ertragen, aber die dürfen gar nicht unser Müll bekommen. Und die müssen.
Dann sind wir d'accord. Die müssen lebenswerte Möglichkeiten erhalten. Und warum die jetzt auch noch mehr in Armut sinken, wenn ich jetzt höre, wie viele kleine Inseln jetzt überschwemmt sind, das sind ja wir. Ne? Wir Europäer, die Amerikaner und ne? Was weiß ich, und die ganzen Schwellenländer gerade und die armen Länder, da gehe ich nicht hin und sage, du lebst heute im Müll, aber guck, dass du den trennst, ne? Unseren Müll. Also, nee, was ich eben sagen wollte, der Tobi war ja vom Einschlafen-Podcast. Der hat versucht, über die Grünen, der hat also sich ganz viele Parteien, hat sich ganz viele Parteien angeguckt und sagte, ich will was verändern und ich will in meinem kleinen Ort möchte ich gerne etwas verändern. Und hat sich dann ganz viele Parteien angeguckt und sagte, die einzige Partei, wo man wirklich mit argumentativ durchkommt und mit guten Beispielen und Ideen, waren die Grünen. Dann hat er sich bei den Grünen engagiert, hat sich auch die SPD angeguckt. Also er war sehr offen, hat dann, ne, hat gesagt, mir geht es nicht in erster Linie parteipolitisch, sondern ich habe wirklich viele Ideen.
Ich möchte aktiv werden.
Ich will aktiv werden, habe super viele Ideen. Und dann ging es um Lichtverschmutzung, um nicht alle Wege müssen nachts ausgeleuchtet sein und, ne, und vielleicht auch mehr so Solaranlagen und was weiß ich und wie man das ändern kann und Windkraft, der für den ganzen Ort dann zur Verfügung steht, das alle zusammenschmeißen, aber alle was davon haben und, ne, und vielleicht ein Auto, Elektroauto, also was auch immer für Ideen, dass man gemeinsam nutzen kann, was weiß ich, ne? Tolle Ideen. Dann gab es einen Lobbyverein, zum Beispiel mit dem Licht, dass man das nicht ausschaltet. Die Idee war vorher angenommen. Die sagten, ganz viele tolle Ideen, ja, hat, ne? Dann war aber, dass wenn die Leute länger im Tennis, im Senesor Golf Club waren, ne? Also die, die sich es auch leisten können, und dann nochmal feiern, dann wollen sie auch Licht abends haben. Dann ging es aber nicht darum, dass man sagen kann, okay, an dem Tag haben wir eine Feier, dann lassen wir das Licht an, als kommen wir mit dem kleinen Dorf absprechen oder so. Nee, dann wurde das Mauschenbogen alles abgelehnt.
Mhm.
Und das sagte er und dann wäre er dann irgendwann gericht. Ausgestiegen. Aus, mhm. Ne? Der hatte so viele Ideen, hat sich über Jahre Gedanken, was man wirklich zum Positiven, wo, und das finde ich immer wichtig, es müssen alle was davon haben. Ne? Also du musst alle mitnehmen irgendwo und da muss auch was Positives, weil sonst macht man es nicht. So.
Das ist sehr schwer, das stimmt.
Ne?
Ich denke, da ist auch die Frustration bei ganz, ganz vielen.
Mhm.
Wenn gute Ideen da sind, dass sie nicht umgesetzt werden.
Aber ich möchte mich auch in meinem Leben auch nicht nur kasteien und sagen, wie schlecht, ne, dass ich jetzt und die Welt und wenn ich jetzt nicht. Ne?
Das ist ja das Schöne, das müssen wir ja gar nicht. Das wollte ich ja damit gesagt haben. Aha. Nein, wir müssen nur die richtigen Wege gehen. Das ist wichtig. Keiner muss sich einschränken.
Und ich
keiner
möchte,
muss verzichten.
Dass man
aber
den...
Es ist so, die,
an die Eier packen, Entschuldigung,
richtig.
Aber ne, dass man sagt RWE oder da wird dann wieder ein Werk hochgezogen und die können das ganze Wasser nutzen und oder das jetzt hier, wie welcher was Nestle, die sich Brunnen haben, dass sie ein Recht haben, das Wasser zu nutzen, auch gegen die Bevölkerung für ihre Produkte, wo ich dann denke, ey.
Diese Schweinereien, die passieren überall. In jeder kleinen Stadt, in jedem Dörfchen. Es gibt immer irgendjemanden, der irgendwo mehr Macht hat und sich das Recht herausnimmt, etwas zu tun.
Mhm.
Und das meine ich eben. Da muss mehr Unterstützung da sein, da braucht man mehr Solidarität und natürlich mehr Aufklärungsarbeit. Aber ich habe zurzeit das Gefühl, in dieser Gemengelage, in der wir uns befinden, je mehr du versuchst, etwas zu machen, und jetzt nehme ich mal das Beispiel der Grünen, also eine derart hohe Anfeindung, die ich sehr traurig finde, gegenüber, also eine gesteuerte Anfeindung von den AfD, das wissen wir.
Mhm.
Aber die Linken sind ja nicht besser. Die machen da mit. Sarah Wagenknecht überhaupt schon längst. Und die CDU treibt es jetzt wirklich auf die Spitze. Und da wird ein Feindbild geschaffen von Menschen, die möglicherweise oder die es vielleicht im Sinn haben, die vielleicht nicht immer alles richtig gemacht haben, aber da werden Bauern gesteuert, um auf die Barrikaden zu gehen, weil irgendwelche Verordnungen, europäische Verordnungen umgesetzt werden müssen und dann heißt es wieder die Grünen und dann heißt es da wieder, dann ist das Heizungsgesetz die Grünen. Mhm. Ich fand das nur wieder klasse. Wir haben also dieses Heizungsgesetz, es wurden ab, glaube ich, seit Anfang der Woche wurden die Anträge genehmigt, um eine neue Heizungsanlage einzubauen. Wir hören seit Wochen, dass keine Wärmepumpen gebaut werden. Der Absatz ist zurückgegangen. Ja, ja, logisch. Keiner sagt aber, dass es deswegen zurückgegangen ist, weil die alle auf den Punkt 1.9.2024 gewartet haben. Und dafür, dass es keiner machen will, sind 97.000 Anträge liegen vor und nach zwei Tagen war der Pott schon leer. So, und jetzt will mir mal einer mal erklären, dass das, was der jetzt ins Leben gerufen hat, von keinem gewollt ist. Es geht immer nur um Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ich mache nichts, wenn ich nicht Geld dafür kriege. Das machen die Landwirte so und das machen alle Hausbesitzer so, das machen alle Autobesitzer so und so weiter.
10.000 Mal würde ich das in dem Podcast immer wiederholen. In den 90er Jahren konnte man die Uhr nach der Deutschen Bahn stellen. Das war ja immer so pünktlich wie die Deutsche Bahn, der Slogan. Und ne, die Deutsche Bahn kommt. Da waren ja so viele Slogan. Und dann ist das so ähnlich wie damals unter Margaret Thatcher, die hat ja auch alles privatisiert. Und wenn man das privatisiert, möchte man ja nicht Neues schaffen, weil man möchte das so lange ausnutzen, wie es irgendwie geht, solange es Profit anwirft.
Mhm.
Und dann hat man irgendwann einen Stau. Ne? Dann müssen Sachen wieder neu gemacht werden und so weiter. Aber wenn man das lange Zeit verrotten lässt und so lange ausnutzt, dann hat man irgendwann das Problem, dass man alles neu machen muss und nicht so nach und sukzessive die Sachen ersetzt. Die Deutsche Bahn, da war jetzt letztens ein Spruch, da sagte ein Bahnbediensteter, der sagte, wir fahren nicht mehr nach Fahrplan, wir fahren mittlerweile nach Zufall.
Ja, das stimmt.
Ist noch jemand da von den Bahnbediensteten? Hat der Lokführer, ist der gekommen, ist der krank, hat er sich verfahren, ist der zu spät, weil die andere Lok ja auch zu spät ist, mit der er gerade kommt, um zum Arbeitsplatz zu gelangen. Wir waren letztens, habe ich Andrea abgeholt und wollte aus Düsseldorf, da ist sie in Essen gestrandet. Und dann war noch ein Zug ausgefallen, und dann sind die alle drei Züge aus Essen Richtung Düsseldorf in einen gestiegen. Die sagte, die Leute haben nachher sich gegenseitig rein oder raus gedrückt, weil die nicht mehr in die Züge passten. Und der Zug hatte dann plötzlich Verspätung um eine Viertelstunde, weil die Türen nicht schließen konnten, weil so viele. Woran liegt das? An der deutschen Autolobby. Autobahnen werden von Steuergeldern bezahlt, weil da auch die FDP und sonst wer hintersteht und die großen Automobilkonzerne, die sich nicht ändern wollen. Und was passiert? Die Deutsche Bahn muss eine Wirtschaftlichkeitsprüfung überstehen, ob die Bahnstrecke wirklich... Ne?
Ich glaube, dass die Frustration, die wir zurzeit in Deutschland sehen, nicht aufgrund dieser Ampelkoalition allein entstanden ist. Ich glaube mittlerweile, es hat sich so angefressen über Jahre hinweg. Das sind ja alles Themen, die wir hier gerade ansprechen, die sich in den letzten 20, 30 Jahren oder 40 Jahren ja aufgebaut haben und die dazu geführt haben, dass wir nicht mehr durchblicken. Wir wissen gar nicht mehr, wem wir verantwortlich machen können. Wir brauchen nur einen Schuldigen. Das ist
meistens zu spät. Genau. Du hast eben gesagt, wir müssen aufstehen. Warum wehren wir uns da nicht gegen? Aber es ist ja schon längst beschlossen. Es ist schon in trockenen Tüchern. Und dann hörst du davon und dann weißt du, okay, wie willst du da jetzt gegen angehen? Was brauchst du für ein Wissen, was brauchst du für ein Kapital, um das auszuhebeln? Und wenn das einmal in ein Gesetz gegossen ist, wirst du es nicht mehr schaffen.
Genau. Naja, wir sehen immer nur, dass die Opposition oder irgendjemand anderes dann meckert. Jetzt haben wir wieder Merz, der wieder ganz viel meckert. Dann ist der Söder wieder da. Die FDP reiht sich dann hier auch nochmal wieder ein. Und wir müssen heute wieder alles verändern, nur weil etwas passiert ist, was eine Tragödie ist. Und dann finde ich es manchmal wirklich schade, dass die Politiker sich an dem Leid der Menschen, die in dieser Tragödie wie in Solingen, dann ihre Politik darauf aufbauen. Ja, und das, und dann lese ich eine Überschrift, dass Herr Scholz treibt die Wähler zur AfD. Und dann höre ich, dass ein Merz vorher gesagt hat, unter meiner Führung wäre das alles nicht passiert. Und ich würde die sofort alle abschieben.
Schön, dass du das ansprichst. Ich habe heute noch mal einen ganz tollen Gedanken gehört und der Gedanke lautete, Merz sagt, Scholz entgleitet Deutschland. Das war die Überschrift, ne?
Genau.
Und so ist das. Dann sagte der Holger Klein, sagte dann, das ist ganz perfide, weil da siehst du das Menschenbild von dem Merz. Der Scholz, genau das, was du gesagt hast, wir können über die Politik, über die Wahl was ändern. Der Scholz ist, das ist nicht der Führer Deutschlands, der ist der Bundeskanzler. Der hat was zu sagen. Aber er ist kein Kaiser, kein König, noch sonst was.
Genau.
Sondern er ist gewählt und hat nicht die Macht über alles. Es gibt so viele Ressourcen, es wird so viel besprochen. Es sind so viele Zulieferer, ne? Also Thinktanks, sagt man ja heute, die beraten und die mitentscheiden. Das ist ja ein Riesenapparat. Und wenn ihm was entgleitet, dann heißt das ja, das wäre das Oberhaupt, sozusagen wie ein König. Und daran kann man sehen, wie Merz sich aufstellt.
Ja, und ich finde, die gesamte Politik muss sich fragen, also die gesamte Politik, damit meine ich alle Parteien. Ich bin ein sehr optimistischer Mensch, der gerne in die Zukunft, also optimistisch in die Zukunft schaut und auch nicht jedes Mal auf Politiker rumhackt, weil mal was nicht gelaufen ist, weil es nicht gut gegangen ist. Aber ich halte nichts davon, wenn dann solche Überschriften dann rauskommen, die also eine einzelne Person da rausnehmen. Einen Teil war es mal Habeck, dann war es Baerbock, dann war es Scholz. Es ist permanent, der angegriffen wird von allen Seiten. Und dabei finde ich, hat er überhaupt, hat er an der Sache null Verantwortung. Interessanterweise, der Merz, der weiß, dass das Ländersache ist und dass dieser Flüchtling nicht, im Grunde genommen hätte er seinen Minister NRW, hätte er sagen müssen, du hast keinen guten Job gemacht. Der kann genauso wenig dafür. Na, das will ich nur damit sagen. Aber er nimmt Scholz raus und treibt das auf die Spitze und schafft somit im Grunde genommen der AfD Rückenwind. Und das macht der Merz jetzt mit seinen Pascha-Gerede und so weiter, macht das ja schon lange. Und das finde ich sehr riskant, wenn man eine derartige Politik macht. Weil ich glaube nicht, dass du was davon hast. Auch die CDU hat nichts davon. Die wird nicht davon profitieren. Denn letztendlich verlieren wir Wähler.
Wie heißt es, wie heißt es mal, warum soll ich Merz wählen, wenn ich das Original wählen kann?
Ja, so ist das. Genau. Mhm. Und die Politiker müssen aufpassen, die müssen zusammenarbeiten. Klar, sie sollen kontrovers diskutieren, aber auch wieder in einer vernünftigen Art und Weise. Deswegen haben wir eine gute Demokratie. Und alle Leute mitnehmen, die vielleicht im Gedankengut etwas anders sind, die sich vielleicht der AfD orientiert haben, aber die ganz genau wissen, dass die nicht 1933 wieder haben wollen. Das wollen viele der AfD nicht. Nur sie sind wütend. Sie sind wütend über das, was in der letzten Zeit passiert ist, dass sie fühlen sich nicht mitgenommen. Das hat ja eine Ursache. Naja, das Ganze geht sehr tief. Aber ich finde, wir müssen uns als Gesellschaft, bin ich der Auffassung, mehr Eigenverantwortung und mehr Sachlichkeit.
Genau das ist es. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Und ich fand einen Gedanken auch nochmal ganz toll. Jetzt kommt ja wieder abschieben, abschieben, abschieben. Okay, das Problem ist aber, wir haben keine Verträge mit den Ländern. Wir können nicht nach Afghanistan mit 3 Flugzeugladungen und sagen, hier habt ihr die Leute zurück. Das hört sich mal so einfach an. Und teilweise wollen die Leute nicht zurück. Und es gibt keine Möglichkeit, selbst wenn man, ich sage das jetzt mal, das ist nicht meine Meinung, aber selbst wenn man die abschieben wollte, gibt es keine Verträge mit den Ländern und die wollen die Länder nicht nicht zurücknehmen.
Ja.
Und man sollte viel, viel mehr Geld in Bildung und nicht nur, dass Bildung ist mal so plakativ, aber warum gibt man den Vereinen, kürzt man das Geld, die vielleicht für politische Bildung und so weiter sich engagieren und gerade die Non-Profit-Organisationen und so weiter, die sich für sowas einsetzen. Wir müssen gegen Linksradikalismus, wir müssen gegen Rechtsradikalismus, das kannst du nur in Gruppenfahrten, politische Bildung, Kinder stärken und so weiter. Jedes Mal, und das finde ich sehr erschreckend, wenn du hier durch meinen Heimatort gehst und irgendeine Sau ist durchs Dorf getrieben, hast du dementsprechende Aufkleber. Jetzt hängt an jedem Plakat, also Antifa ist für mich jetzt nicht die linksradikale Organisation, für mich bedeutet, ist eine Abkürzung für Antifaschist. Und das ist nichts Böses. Sondern ich finde, ne, wir sind alle die demokratischen Antifaschisten. So, jetzt hängen hier überall irgendwelche Aufkleber, so stilisierte Manga-Figürchen mit riesen Brustmuskulatur, Iroquois, also so ein SS in Reinstform. Mit Deutschlandfahne oder Dritte Reichsflagge, Reichsflagge und so weiter.
Ja.
Und dann rufen die auf, zu Kampfsportvereinen zu gehen und den Leuten ein paar aufs Maul zu hauen. Also wirklich Aufkleber, die zur Gewalt aufrufen. Oder Baerbock mit Helm und als Kriegstreiberin und so weiter.
Wobei man bei Antifa muss man natürlich auch aufpassen, das ist ja eher eine sehr linksorientierte.
Ich wollte das jetzt nicht damit in Verbindung bringen. Ich wollte nur sagen, wir sind, das weiß
richtig.
Ich. Ne, die kämpfen gegen Antifa, aber das ist ja nur die Spitze des Eisbergs.
Ja, nur, dass wir das differenzieren, ne? Sonst könnte dann.
Ja, ich weiß, was du meinst. Deswegen hatte ich auch gesagt, wir sind Antifaschisten. Ich fühle mich dadurch angesprochen, dass es zu Gewalt aufgerufen wird über Aufkleber, Menschen in. Dann gehen wir ja schon wieder los und sagen, die haben eine andere politische Meinung. Wir rufen zur Gewalt auf, denn das ist das, was dahinter steht. So, ich würde, darf ich noch mal ganz kurz ein kleines Büchlein vorstellen?
Ja, gerne.
Was zu dem Thema passt, das habe ich zum Geburtstag bekommen, von Katja Berlin, was Rechtspopulisten fordern. Das ist auf der Spiegel-Bestsellerliste. Und da geht das mal so, ich versuche das mal ein bisschen zu beschreiben. Oder vielleicht kannst du das aus der Ferne, ich wollte jetzt nicht auf die
Ja, Themen. Ich sehe das schon. Genau, das sind so Kreise sind das, so Diagramme, nehme ich an. Ne? So Kreisdiagramme sind das. Die, also wenn ich jetzt, ich bin ja mit farbschwach, ich glaube das eine hat irgendwie grün, braun oder irgendwas und das andere ist blau und noch was. Und da steht irgendwas dazu. Also wahrscheinlich soll es irgendwas bedeuten.
Genau. Und dann eine dicke Überschrift und ganz wenig Text nur. Und jetzt habe ich hier einen Kreis, der ist geviertelt, was Rechtspopulisten fordern, als Beispiel.
Ja, ja.
Und dann ist das rote Segment Kopftuchverbot. Das grüne Segment Abtreibungsverbot. Das blaue Segment Genderverbot. Das gelbe Segment das Ende der rot-grünen Verbotspolitik.
Das Ende der rot-grünen Verbotspolitik. Oh je.
Was Rechte sich wünschen, dann, das ist dann geteilt. Dann hast du einen roten Bereich, einen gelben Bereich, also zur Hälfte geteilt der Kreis.
Ja.
Und dann das rote Segment, was die sich wünschen, dass die da oben ihnen nicht sagen, was sie tun sollen. Das gelbe einen starken Führer.
Oh je.
Manchmal muss man wirklich auch um die Ecke denken. Dann ist jetzt ein Segment, da steht, also auch wieder geteilt, blau und lila Farben. Was wir in den letzten Jahren über die AfD gelernt haben, blau, dass sie ein Rassismusproblem hat. Lila, dass sie überhaupt kein Problem mit Rassismus hat.
Ja, beide Aussagen stimmen.
Wieder geteilt, eins sagt, wenn die rechtspopulistische Herkunft, das rechtspopulistische Herkunftsdilemma, wenn die Vorfahren nicht aus Deutschland stammen, hat man einfach keine richtige Verbindung zu diesem Land. Das andere Segment, also mit dem, was in Deutschland vor unserer Geburt passiert ist, haben wir ja nun wirklich nichts zu tun.
Ja.
Also so ist das ganze Buch
es ist
auf.
Es ist plakativ aufgebaut. Es nimmt nicht Phrasen, sondern es nimmt Aussagen auf, die also eine Partei beschreiben oder eine Politik beschreiben. Und das ins Verhältnis setzt.
Richtig, genau. Und du musst halt oftmals wirklich um die Ecke denken. Das ist wirklich.
Ja, das siehst du ja in den beiden Sätzen. Ne? Es kommt ja auf, beide Sätze stimmen.
Ja, genau.
Ja.
Aber erst im Kontrast.
Erst im Kontrast.
Entfalten sie ihre
klar,
Wirkung. Ne?
Dann wird es klar. Das ist aber vielleicht ein ganz schönes Beispiel auch. Daran sehen wir, dass also gewisse Aussagen, obwohl sie ein und dasselbe, wo du nur ein Wort abänderst, beide Aussagen sind richtig. Aber bei dem einen denken wir, huch, das geht aber so nicht. Und bei dem anderen, ja, das stimmt. Ne? Und trotzdem ist es eigentlich beides richtig. Und so werden wir manipuliert.
Genau.
Darum geht es. Es geht um die Manipulation. Und das hat die AfD ganz gut verstanden. Das sind eben die Worte.
Richtig. Ne? Das Letzte, was ich noch, das ist ein grüner Kreis, komplett farblich grün, wo uns mitgeteilt wird, dass man heutzutage ja gar nichts mehr sagen darf. In kleinen Geheimzirkeln, auf heimlich abgeworfenen Flugblättern, in unzähligen Artikeln und Fernsehinterviews.
Also ein schönes Buch.
Wirklich nett gemacht.
Ja, das stimmt. Also von Katja Berlin. Berlin ist richtig, wie die Stadt Berlin. Ne?
Genau, was Rechtspopulisten fordern.
Ist auch vom Spiegel, auch wird das präferiert.
Genau.
Sehr schön. Ich hätte vielleicht noch, ich weiß nicht, ob du noch Themen hast. Also ich hätte gerne noch ein Thema, das ist eine Herzensangelegenheit.
Ja, bitte.
Und genau darauf. Genau, es geht ums Herz. Und es passt, wie gesagt, in unsere heutige Sendung rein. In der einen Sache, erste Aussage, wir regen uns über Dinge auf, viel zu schnell auf, ohne darüber nachzudenken, was sie bewirken. Siehe Politik, haben wir uns heute den ganzen Abend wieder ereifern können, da sind wir beide ja sehr schnell auf dem Baum. Das können wir gut. Und da verplappern wir uns auch, verquatschen wir uns auch gerne. Da sieht man auch die Leidenschaft. Und das ist auch heute wieder passiert. Und dabei gibt es gute Botschaften, dass es gut ist für unsere Gesellschaft und dass es auch für viele Herzpatienten sogar ein bisschen Hoffnung gibt oder auch Vorteile gibt. So, und jetzt, was hat das alles mit zu tun? Ich fange an mit Lauterbach. Lauterbach hat heute eine Reform vorgestellt, die jetzt also in Kraft treten soll. Es geht um die Früherkennung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Mhm. Er möchte also eine Prävention schaffen, die schon bei Menschen bis 20, 30 oder 30, 40 und 50 Jahre, weil er sagt, die Ursachen, die werden nicht mit 60, also wenn der Herzinfarkt überhaupt erstmal eintritt, da können wir nicht mehr viel machen. Da, wenn du Glück hast, überlebst du den, dann kriegst du deine Stents und dann bist du, ja, dann musst du dich danach richten. Mhm. Viel besser ist es, man schaut schon viel, viel früher in Früherkennungen rein und schaut zum Beispiel jemand, der, das kann genetisch sein, es kann aber auch sein, dass das der Lebenswandel, ungesunde Ernährung, viel, ja, ja, also quasi viel zu dick ist. Mhm. Und das hat ja meistens zur Folge Diabetes, das hat zur Folge Schlaganfall, also die Arterien setzen sich zu und im Endeffekt führt es zum frühen Tod oder eben auch zu einer langwierigen Erkrankung, die möglicherweise auch nicht nur den Menschen belastet, der das hat, sondern auch die Gesellschaft. Alleine dadurch, dass wir so leben, wie wir leben, und diese Erkrankungen bekommen, die also sich darin äußern, in der häufigsten Todesursache, eben Kreis, also die Herz-Kreislauf-Geschichten, das ist die häufigste Todesursache, geben wir 57 Milliarden im Jahr dafür aus, für die Gesundheit, um das wieder herzustellen. Und das ist viel zu viel Geld. Und dann sagt er, und das finde ich gut so, wir können ja viel eher anfangen, mal zu schauen, wo fängt das Übel eigentlich an und wie kann ich da präventiv eingreifen? Und das ist eine ganz tolle Maßnahme. Und jetzt sind wir wieder bei denen, die das wieder kritisieren. Die Krankenkassen kommen wieder her und sagen, nee, alles Blödsinn und so weiter. Auch die anderen Parteien, alles Mist gemacht und doof gemacht. Du heißt Lauterbach und du machst eh alles falsch, Lauterbach. Das ist Lauterbach, der Name steht hier fürs Falschmachen schon, obwohl er die besten Reformen und die größten und längst notwendigsten Reformen aller Zeiten angestoßen hat und dafür so viel
nicht Prügel mit, bekommt. Beispielsweise mit OP-Masken und so weiter gesund gestoßen hat.
Genau.
Die
genau.
Nicht,
richtig.
Nicht schon abgelaufen waren und so.
Und da kommt dieses Programm, das nennt sich das Gesundes Herzgesetz, was heute durchs Plenum, durch das Kabinett gebracht worden ist und jetzt also auch aktiv ist. Das heißt, es gibt eine Früherkennung auf Kassenkosten. Naja, und die bekannten Kritiker sind da, insbesondere die Krankenkassen, die sagen, oh, das kostet uns aber 3 Milliarden. Mhm. Ja, dass die aber möglicherweise in Zukunft viel, viel Geld sparen, und da sind wir wieder bei der Prävention, wir geben kein Geld für Prävention aus, um auch in Bildung kann man ja so fortführen, in vielen Dingen. Wenn wir da mehr Geld investieren würden, brauchten wir später vielleicht nicht das Geld ausgeben, um die Leute dahin zu kriegen, ne? Um die Menschen gesund zu halten oder sonst was. Und um bei dem Thema jetzt aber zu bleiben, ich habe gerade von einem, oder diese Woche von einem Fall erfahren, von einem ehemaligen Arbeitskollegen, der während einer Grillparty zusammengebrochen ist. Und wenn seine Kollegen, die er zu Besuch hatte, nicht da gewesen wären, wäre er tot. Man brauchte 1,5 Stunden, um ihn wieder stabil zu kriegen. Und er ist dann auch ins Krankenhaus gekommen und liegt jetzt im Koma. Und das hätte vermieden werden können. Warum, und das komme ich zu dem Punkt, warum ich von dieser Geschichte erzähle, es gibt viele Menschen, die gehen nicht zum Arzt, weil sie nicht hören wollen, dass sich möglicherweise ihr Herz zugesetzt hat, ihre Arterien zugesetzt haben. Ne? Und ja, dann muss ich aber eine invasive Katheteruntersuchung machen. So wurde das früher gemacht. Das war das Standardverfahren. Man ging also über das Bein rein und dann ging man mit dem Katheter bis ins Herz. Und hat nachgeschaut und konnte dann Stents setzen. Aus der Familie weiß ich, selbst Menschen, die sich gesund ernähren und einen guten Lebenswandel haben, kann es passieren, dass genau so etwas geschieht, weil es kann genetisch sein, da kann ein Cholesterinspiegel auf einmal da sein, den man nie erkannt hat, der immer runtergeredet worden ist, auch ist alles halb so wild vom Arzt oder so. Das kann aber auch sein, viel bei Frauen ist es häufig der Stress. Stress, wenn sie ihre Eltern pflegen oder etwas anderes machen, was sie sehr belastet, dass darüber auch das passieren kann. Und die gehen da nicht zum Arzt, weil sie Angst haben. Sie müssen das über so eine invasive Katheteruntersuchung machen. Und da gibt es seit dem 01.01.2024 können auf Kassenkosten, also auf Kosten der Krankenkassen, gibt es ein Verfahren, das den meisten nicht bekannt ist. Das nennt sich ein CCTA-Verfahren. Und in diesem CCTA-Verfahren wird also ein ganz, also wirklich hauchdünn, also eine Mini-Flüssigkeit an radioaktivem Material, wird also durch den Körper geschickt. Und dann gehst du quasi über den Scanner, und das tut alles nicht weh. Man kriegt, gut, man hat den Peaks einmal und darüber wird die Venenflüssigkeit rein. Früher, es gab das CT-Verfahren, ich habe das selber auch mal mitgemacht. Es tat überhaupt nicht weh. Bringt dir aber nur bedingt Aufschluss darüber, das alte Verfahren. Man hat gesehen, du konntest schön auf dem Bild sehen, in welche Verästelungen überall das reingelaufen ist. Und dann konntest du erkennen, ob dann die Adern, also die Venen und so weiter und die ganzen kleinen Verästelungen, ob die frei sind oder nicht. Aber man konnte es nicht so genau sehen, weil man keine vernünftige Schichtverfahren hatte, um wirklich aus verschiedenen Blickwinkeln das zu sehen. Mhm. Und deswegen ist man dann immer, um sicher zu sein, ist man mit dem Katheter dann reingegangen. Mhm. Und davor haben viele Leute Angst. Und das muss man heute nicht mehr. Und das wurde auch früher nicht bezahlt, dieses Verfahren. Und das wird jetzt bezahlt. Es tun, wie ich erfahren habe, aber noch nicht alle Krankenkassen interessanterweise. Viele sind noch in Verhandlungen mit Krankenhäusern, um da die Kosten zu minimieren. Aber wenn man sich eine gute Klinik aussucht, die haben heute diese modernen Geräte. Und dann brauchst du dich wirklich nur noch hinzulegen. Es werden Schichtaufnahmen gemacht. Die Flüssigkeit geht durch. Viel, viel, viel geringere Dosierung als früher. Das war viel höher. Und durch die KI, durch die heutige KI und durch die moderneren Geräte sind die sogar besser als die Katheteruntersuchungen. Die müssen also nicht mehr übers Bein reingehen. Das wird nur noch dann angewendet werden, wenn die wirklich sehen, okay, da ist was zu, da müssen wir jetzt einen Stent setzen. Und deswegen möchte ich alle dazu ermuntern, mit dem Hausarzt darüber zu sprechen, wenn man Atemnot hat, wenn man nicht mehr so leistungsfähig ist, wenn man das Gefühl hat, man hat Druck auf dem Herzen oder man, gerade bei Frauen, die haben das oft als Kieferschmerzen oder als Rückenschmerzen und bekommen keine Luft mehr, dann bitte zum Hausarzt gehen und das erstmal überprüfen lassen. Der wird erstmal schauen, vielleicht mal einen Test machen, EKG machen. Wenn da irgendwelche Anzeichen sind, kann man das machen und man muss keine Angst mehr davor haben, dass da mit einem Katheter invasiv reingegangen wird, sondern dass es ein ganz schonendes Verfahren ist, schmerzfrei, wenn man den Peaks mal absieht, völlig schmerzfrei und mit einem tollen Ergebnis sogar besser als sogar, man sagt sogar, wenn man die modernen, ganz modernen Geräte nimmt, sogar noch besser als das Katheterverfahren, kann man in den Schichtaufnahmen durch die KI genau erkennen, wie weit der Verschluss vorhanden ist. 10, 20, 30, 40 und so weiter Prozent. Perfekt.
Also, da werden wir noch ganz, ganz viel Innovation erleben. Das ist ein tolles Beispiel. Also ich hatte gehört, zum Beispiel bei Lungenkrebs, oder es werden halt ganz viele Leute untersucht und immer wieder in Abständen untersucht und auch Risikogruppen, und anhand der KI kann man mittlerweile bei CT oder bildgebende, also allgemein bildgebende Verfahren halt feststellen, oder die KI kann feststellen, was man so gar nicht sieht, dass minimale Veränderungen in der Farbgebung, in den Schattierungen mit zu 99%iger Sicherheit dann zum Beispiel auf einen Tumor hinweisen, den man dann relativ schnell entfernen kann in dieser Größe und in diesem Stadium.
Ja.
So, also da wird noch einiges passieren. Was mich, ich finde es toll, ne, ohne Umschweife, was dagegen spricht, also nicht gegen das Verfahren, sondern war heute noch, habe ich in einem Podcast gehört, dass jemand aus, hier der Tobi Bayer, der hat wohl eine neurologische Erkrankung, also irgendwas, was jetzt, ne, was er super gerne untersuchen lassen möchte. Dann kriegt er überhaupt keinen Termin, dann bekam er irgendeinen Code, dann muss er sich aber holen, dann hatten die aber keine Zeit, den Code abzurufen bei dem Neurologen. Dann sagten, dann machen sie das nächste Woche, dann rief er nächste Woche an und dann mit dem Ergebnis, dass der Code abgelaufen ist, er wieder einen neuen Code sich will. Dann war der Arzt aber im Urlaub, dann war der Code wieder abgelaufen und dann braucht er einen neuen Code. Und dann wurde ihm mitgeteilt über so ein Poolverfahren, wo der nächste Arzt wäre, und der war 150 Kilometer entfernt.
Und dann bist du Privatpatient und sagst, ich bezahle die Rechnung selber mit diesem Beratungsgespräch, dann zahlst du wahrscheinlich 150 Euro, kannst dir aber deine Spritkosten sparen und kriegst du komischerweise sofort einen Termin.
Exakt das.
Na? Es ist traurig. Es ist wirklich traurig. Aber das ist leider die Realität. Also
das war jetzt nicht, um das zu schmälern.
Nee,
jetzt nur,
ne, genau.
Immer wieder kommen wir weiß an jeder. Punkte, mhm.
wo ich denke. Kann man immer nur weitermachen, weitergehen. Ich sag nur, Dr. Lieb, geht ran, guckt nach. Ja. Dann ist es der nächste Arzt und der nächste Arzt, bis man einen gefunden hat.
So mache ich das tatsächlich auch.
Ja, mittlerweile mache ich das auch so. Ich gucke erstmal nach den Bewertungen, wer gut ist, dann gehe ich da rein. Und ja, ich habe auch schon, ich habe jetzt letztens meine Darmspiegelung, was auch Vorsorge.
Okay, ich das mich, möchte ich auch irgendwann machen.
Habe ich mich, naja, braucht man nicht haben. Das ist auch vielleicht nochmal ein Thema, das kann man ganz gut, das muss man nochmal sagen. Das ist auch wieder so eine Vorsorgeuntersuchung, die kann ich nur jedem empfehlen. Ihr tut überhaupt nicht weh.
Nee, es geht nicht ums, ich habe Angst vor dem Ergebnis.
Nein, das muss man eben nicht haben. Ich glaube, das ist besser, wenn man das
ja,
lässt sich gut heilen. Es lässt sich so, je schneller man anfängt, desto besser ist es. Wenn ich gerade Angst vor dem Ergebnis habe, dann ist es noch besser.
Mütterlicherseits.
Genau, Darmkrebs. Deswegen musst du sogar das machen. Mhm. Das Einzige, und ich will es mal kurz erklären, es ist...
Expressed Attack.
Ja, genau.
In Hamburg gab es ein Schild, da habe ich direkt dran gedacht.
Ja.
Hier, Darmspiegelung, da stand heute großer Hafenrundfahrt.
Ja, genau so ist es. Genau so ist es.
Ja.
Aber ich kann das ganz gut erklären. Für die, die immer noch Sorge haben oder Angst haben, dahin zu gehen, das einzig Unangenehme ist, du musst einmal, oder was ein bisschen blöd ist, du musst 1 Liter von einer Flüssigkeit trinken und zweimal. Und das eine musste ich eben abends trinken. Dummerweise, weil mein Termin sehr früh morgens war, worüber ich mich gefreut habe, weil ich gedacht habe, dann bist du schnell fertig. Kannst du gleich danach frühstücken. Na, musste ich nachts um 3 Uhr aufstehen und die nächste Flüssigkeit nehmen. Mhm. Und dann sitzt du natürlich morgens auf dem Topf. Mhm. Das ist ein bisschen, ich glaube, das ist das einzig Unangenehme. Hunger hat man nicht, also man denkt ja 24 Stunden lang nichts essen, ist nicht so ganz richtig. Also man kann auch zum Beispiel bei mir war es montags die Untersuchung. Ich durfte noch wunderbar frühstücken. Hätte ich mir aber auch klemmen können, weil es kam ja 2 Stunden später wieder raus. Alles, ne? Nein, zum Abend, zum Nachmittag. Ne? Aber nein, es ist wirklich, das ist vielleicht diese 24 Stunden. Das ist so, ach, ja, aber das überstehst du. Das ist wunderbar, das ist gut. Und naja, der Darm wird gereinigt. Manche sagen, es ist eine tolle Darmsanierung, ist das. Und wenn du es einmal verstanden hast, worauf du zu achten hast, dann passt das auch schon, dann geht das gut. Das geht alles rum. Und am nächsten Tag ganz nett, wirklich wunderbar. Und dann manche, es gibt einen kleinen Teil, die sagen, ich brauche keine Narkose. Ich wollte eine haben, ich wollte das nicht unbedingt sehen. Und die waren dann, also das war auch alles so unkompliziert. Das ging also wirklich gut. Du hattest deine eigene schöne Unterhose bekommen, die so wirklich wunderbar ist, die wirklich nur eine Einmalunterhose ist. Nicht, dass jemand denkt, der Nächste muss die irgendwann gewaschen wieder tragen.
Aber es ist eine Einmalunterhose. Nein, das finde ich doof. Wir hatten heute das Thema.
Mikroplastik, ne?
Und das Wiederverwertung.
Ist bestimmt Baumwolle. Wird wahrscheinlich wieder recycelt.
Bei 20 Grad nur gewaschen.
Genau, wird recycelt.
Hat auch ein Netzhemd an?
Ja, nein.
Nein.
Also es war wirklich sehr, sehr nett und es war keine unangenehme Situation. Und du schläfst dann sofort und dann wirst du wach. Und dann wirst du nett begrüßt und dann denkst du, wow, toll, alles gut gelaufen. Kriegst auch das Ergebnis sofort und dann bist du erleichtert, freust dich darüber und kriegst du noch den Rat, essen Sie weiter so gut, lecker Vollkornkost und wenig Fleisch. Ich sag, bin ich bei Ihnen? Mhm. Ernähren sich gesund, sag, mach ich. Der sagt, dann müssen Sie auch keine Sorgen machen. Mhm. Also von daher, toll, war wirklich, wirklich klasse und danach frühstückst du und du denkst, schön, das hast du wenigstens gemacht. Dann hast du 10 Jahre Zeit, um wieder zu warten, um das zu machen. Das gleiche bitte auch, kannst auch da Empfehlung, da sieht man, wir sind eine ich bin ja Ü60, du bist ja noch jung, aber wir kommen in den Vorsorgebereich rein, für viele auch, schaut euch eure Hautflecken an, geht zum Hautarzt und lasst das überprüfen.
Ja, ich habe jetzt ganz, ganz viele Leute aus dem Bekanntenkreis, die wirklich mit Hautkrebs wirklich
Weißer Krebs. Genau. Sind nun mal eben sehr stark der Sonne ausgesetzt und man wundert sich eigentlich, ich muss das auch mal kontrollieren lassen, aber es ist so. Am besten so schnell wie möglich kontrollieren lassen, ne? Und da nicht lange warten. So, jetzt haben wir aber genug Vorsorge betrieben und wir sind jetzt, glaube ich, aber nicht am Ende.
Nein, das
wir sind nur am
nicht,
Ende
nein.
der Sendung, sind wir.
Gestern hat mich mein ehemaliger Rektor, den habe ich per Zufall gesehen, Leo, falls du das hörst, viele Grüße, ganz, ganz lieber Kerl. Wir haben uns gesehen und die erste Frage, die er mir stellte, war, wie lange musst du eigentlich noch arbeiten? Und dann habe ich gesagt,
das war die falsche Frage.
Ja, genau,
wo du gerade ganz 60 falsche sagtest, ne? Frage.
Ich marschiere jetzt auch da in die Richtung. Aber, es ist,
aber es bitte ist schön, ne? Man sieht doch, du siehst doch noch wie unter 50 aus.
Hammer, oder?
Das war aber
wirklich, danke,
das
ging
Abzüge in der B-Note, ne?
Ja.
Also wird im Nachtgebet nicht mit einbenommen.
Ach, ja, immer.
Ach so. Nein, ich wünsche natürlich auch nochmal an der Stelle dem Kollegen alles Liebe und Gute und dass der bald wieder auf den Beinen ist und ja, dass er den nächsten Podcast dann hören darf und kann. Sehr gut.
Schließe ich mich unbekannterweise an.
Ja, wir wünschen sagen, euch noch.
Und du bist jetzt wieder weg?
Ich bin jetzt, nein, noch nicht, weil ich habe, das wäre zu viel lange. Ganz viele Termine spreche ich beim nächsten Mal rüber, was alles wieder so passiert. Ich sage nur Wohnmobil und dann irgendwann heißt es dann doch reisen. Dann geht es aber nach Frankreich.
Dann wirst du uns berichten.
Ja, das auf alle gut. Fälle.
Alles klar, dann würde ich sagen.
Viel Spaß beim Hören.
Bis dann.
Bis Ciao. Dann. Ciao.